Der Landwirt. 15 Minuten für die Wissenserweiterung in der Landwirtschaft. Die Stiftung Ideagro präsentiert diese Sendung in Zusammenarbeit mit den Beratungsdiensten der Kooperativen Chortitzer, Fernheim und Neuland.
Werte Zuhörer vom Programm Der Landwirt, heute begrüße ich Agronom Robert Neufeld zum Thema Wasserspeicherung im Boden. Die Speicherung von Wasser im Boden ist für den nicht bewässerten Ackerbau in trockenen Gegenden eines der Grundstrategien, um die Produktion zu gewährleisten. Jeder, der schon mal als Ackerbauer in einem trockenen Sommer durchgemacht hat, weiß, welche Auswirkungen das Fehlen des Wassers auf die Anbaukultur hat. Weil die Regenfälle nicht regelmäßig verteilt sind und die Pflanzen aber mehr oder weniger konstant Wasser benötigen, gibt uns die Speicherung von Wasser im Boden eine gewisse Sicherheit und auch erhöhte Stabilität in der Produktion. Das bedeutet konkret, dass der Boden als eine Art Wasserreserve dient, von der die Pflanze Wasser nimmt, um ausfallenden Regen zu überbrücken. Da diese Reserve im Boden aber auch begrenzt ist und auch erstmal aufgefüllt werden muss, ist es von großem Interesse, uns etwas detaillierter mit diesem Thema zu beschäftigen. Als erstes wollen wir uns kurz die Zusammenstellung eines für unsere Gegend normalen mineralogischen Bodens anschauen. Wenn man einen Boden auf seine Bestandteile untersucht, findet man drei Hauptphasen, die aus verschiedenen Materialien bestehen. Diese sind erstens die solide Phase, zweitens die flüssige Phase und letztens die gasförmige Phase. Die solide Phase besteht hauptsächlich aus Mineralien, also Sand, Schluff und Tonpartikel, dazu aber auch die organische Masse. Die flüssige Phase besteht aus Wasser, das wir ja so gerne speichern möchten, damit es den Pflanzen im richtigen Moment zur Verfügung steht. Die gasförmige Phase besteht, wie es der Name sagt, aus Gasen. Diese sind eine Mischung aus Sauerstoff, Kohlendioxid und anderen Gasen. Diese Phase ist ebenso wichtig wie das Wasser im Boden, da ein Boden ohne zureichende Durchlüftung nicht genug Gasaustausch zulässt und dadurch die Respiration der Wurzeln nicht gewährleistet ist. Jetzt stellt sich die Frage, wie diese drei Hauptphasen des Bodens verteilt sind, also wie viel Raum nehmen sie jeder ein? Die Antwort zu dieser Frage definiert die Wasserspeicherkapazität eines Bodens. Sie ist auch stark beeinflusst von der Textur und der Dichte des Bodens. Deshalb kann man nur ungefähre Durchschnittswerte angeben, die halt für jeden Boden durch die Textur und Dichte lokal gemessen genauer angepasst werden können. Trotzdem können einige Durchschnittswerte für verschiedene Bodentypen uns schon eine gute Einschätzung unseres Bodentyps geben. Sehr generell können wir sagen, dass 50-70% vom Raum oder Volumen des Bodens von der mineralogischen Phase eingenommen wird. Dieses steht in einer Beziehung zur Bodentextur, so dass je feiner die solide Partikel des Bodens sind, also je tonhaltiger oder lehmiger, desto kleiner ist das Volumen der mineralogischen Phase, also bleibt mehr Raum für Wasser und Gas. In einem sandigen Boden ist das umgekehrt. Je sandiger der Boden, desto mehr Volumen wird von der soliden Phase eingenommen und desto weniger Raum bleibt für Wasser und Gas. Diese Variationen in Raumeinteilung sind auch sehr eng mit der Dichte des Bodens verbunden. Je dichter ein Boden, je weniger Platz bleibt für Wasser und Gas. Im Durchschnitt für unsere lokalen Charcoalböden können wir also sagen, dass zwischen 30-40% des Volumens des Bodens von Gas und Wasser eingenommen werden. In einem Kubikmeter Boden sind dieses dann 300-400 Liter. Die nächste Frage, die sich stellt, ist, wie viel von diesen 30-40% Wasser ist oder sein könnte. An dieser Stelle muss man kurz das Konzept von Pflanzen verfügbarem Wasser erklären. Es ist nämlich so, dass der Boden nicht alles Wasser, das er aufnimmt, halten kann. Andererseits können die Pflanzen nicht alles Wasser, das der Boden enthält, aus diesem herausziehen. Das bedeutet, dass wir nach oben und nach unten hin eine Grenze für das Wasser, das den Pflanzen zur Verfügung steht, haben. Nach oben hin ist dieses der maximale Bodenwassergehalt, den der Boden halten kann. Diesen nennt man Feldkapazität und er beträgt ungefähr 50% von dem Volumen des Bodens, das nicht von der Mineralphase angenommen wird, welches wir eben auf 300 bis 400 Liter pro Kubikmeter geschätzt hatten. Also kann unser Boden maximal ungefähr 150 bis 200 Liter Wasser pro Kubikmeter Boden halten. Nach unten hin ist die Grenze der Wassergehalt des Bodens, bei dem der Boden so trocken wird, dass die Pflanze dem Boden nicht mehr schnell genug Wasser entziehen kann, um die atmosphärische Nachfrage zu decken. In anderen Worten, sie vertrocknet. Diesen Wassergehalt nennt man den permanenten Welkepunkt. Dieser beträgt ungefähr 50% von dem Wassergehalt der Feldkapazität, welchen wir auf 150 bis 200 Liter Wasser pro Kubikmeter Boden geschätzt hatten. Das bedeutet, wir kommen mit ungefähr 75 bis 100 Liter Wasser pro Kubikmeter Boden am permanenten Welkepunkt an. Wenn wir jetzt die Differenz zwischen dem Wassergehalt bei der Feldkapazität und des permanenten Welkepunkt nehmen, beträgt sie 75 bis 100 Liter Wasser pro Kubikmeter Boden. Wir haben für diese Einschätzung die ungefähre Durchschnittsdichte unserer lokalen Böden mit einbezogen. Wenn wir jedoch diese Rechnungen noch etwas präziser machen wollen, müssen wir auch die Textur des Bodens beachten. Hierzu können wir die Böden nach ihrer Textur in sandige, schluffige und lehmige Böden einteilen. In der Brache gehen wir meist von einer mit Wasser zu füllenden Bodentiefe von 1,5 Meter aus. Nehmen wir jetzt mal an, wir haben einen sandigen, einen schluffhaltigen und einen lehmigen Boden. Alle drei bis zu 1,5 Meter Tiefe mit Wasser gefüllt. Also einen Wassergehalt gleich der Feldkapazität. Da wir herkömmlich Regenmenge in Millimeter messen, werde ich auch für diese drei Böden die für die Pflanzen zur Verfügung stehende Wassermenge in Millimeter ausdrücken. Für den sandigen Boden haben wir ungefähr 110 bis 225 Millimeter Wasser für die Pflanzen zur Verfügung. In dem schluffhaltigen Boden sind dies zwischen 225 und 300 Millimeter Wasser und für den lehmigen Boden sind ungefähr 300 bis 225 Millimeter Wasser für die Pflanzen zur Verfügung. Beim Lehmboden sagte ich mit Absicht 300 bis 225 mm in dieser Reihenfolge, weil mit dem steigenden Tongehalt ab einem gewissen, ziemlich hohen Tongehalt, der für die Pflanzen zur Verfügung stehende Wassergehalt wieder runtergeht, da die Tonpartikel das Wasser sehr stark anziehen. Ähnlich ist es mit salzigen Böden, nämlich zieht das Salz das Wasser stark an und erhöht dadurch die Spannung, die die Pflanze ausüben muss, um dem Boden das Wasser zu entziehen. Bis jetzt haben wir darüber gesprochen, wie sich ein Boden zusammensetzt und wie viel Wasser verschiedene Bodentypen für die Pflanzen verfügbar speichern können. Jetzt muss man aber bedenken, wie viel Wasser man eigentlich in einer normalen Brache in einen Boden infiltrieren kann. Dieses hängt davon ab, wie viel es in der Brache regnet, wie es regnet, und auch wiederum von der Bodenbeschaffung des jeweiligen Bodens. Da wir schon bei Bodenbeschaffung waren, möchte ich erst auf diese eingehen. Die Textur des Bodens definiert weitgehend die hydraulischen Charakteristiken des Bodens und dadurch die Infiltrationsgeschwindigkeit. Die Infiltration ist aber auch von der Ackerbaugeschichte des Bodens und seiner Topographie beeinflusst. So ist es zum Beispiel schwierig, in einen Boden, der kahl liegt, abgeweidet wurde oder von einer Soja- oder Baumwollkultur kommt, eine zufriedenstellende Wasserinfiltration zu erreichen, da in diesen Fällen wenig Stroh auf der Bodenoberfläche liegt und somit das Wasser leicht abläuft. Für diese Situationen ist es empfehlenswert, den hier bekannten Aerator zu gebrauchen, wie es auch bei vielen Bauern schon üblich ist. Damit werden in den Boden Löcher gestochen, die kleine, länger bleibende Niederungen im Boden hinterlassen. Diese dienen dazu, dem Ablaufen des Wassers entgegenzuwirken, indem sie das Wasser sozusagen aufbewahren, bis es in den Boden infiltriert ist. Der Idealfall jedoch ist eine Parzelle, die eine Strohbedeckung als auch Wurzelwerk der Vorläuferkultur hat. Diese zusammen helfen, den Impact des Wassers auf die Bodenoberfläche zu reduzieren, das Wasser beim Ablaufen zu bremsen und auch durch die alten Wurzeln Öffnungen im Boden für das Infiltrieren des Wassers zur Verfügung zu stellen. Andererseits ist die Wasserspeicherung im Boden während der Brache durch die Regenfälle begrenzt. Erstens durch die Menge, aber auch die Verteilung und Größe einzelner Regenfälle. Wenn wir die Brache Anfang Oktober anfangen und von einer Aussaat gegen Ende Dezember oder Anfang Januar ausgehen, haben wir diese 3 Monate, um Wasser zu speichern. Die Summe der monatlichen Durchschnittsregenmengen von der Versuchsstation Isla Poi für Oktober bis Dezember einschließend sind 306 mm. Mehr, wie die meisten unserer Böden in 1,5 Meter Tiefe halten können. Dazu müssen wir aber beachten, wie viel von diesem Wasser abläuft, wie eben gesagt, und auch, dass ein gewisser Teil dieses Wassers gleich wieder verdunstet und so verloren geht. Der Teil, der verdunstet, ist am höchsten, wenn die Regenfälle in der Brache in vielen kleinen Niederschlägen kommen. Das ist so, weil das Wasser von der Bodenoberfläche verdunstet und diese Verdunstung in den meisten Fällen sehr reduziert wird, sobald die Oberfläche trocken ist und sogar fast komplett aufhört, wenn der Boden erst etwa 10 bis 15 cm trocken ist. Wenn man dann die genannten kleineren Regenfälle bekommt, reichen diese geradezu, um diese ersten 15 cm aufzufüllen, aber nicht, um das Wasser richtig tief in den Boden zu drücken, und deshalb verdunstet ein großer Teil dieser Regenfälle gleich wieder. Zuletzt muss man auch das Unkraut erwähnen. Zu oft sieht man eine gut angefangene Brache, die später verkrautet. Da gedeiht das Unkraut sehr gut und mit dem aufgespeicherten Wasser im Boden, das eigentlich für die Anbaukultur gedacht war. Diese Verkrautung muss unbedingt verhindert werden, besonders wenn man bedenkt, wie kostspielig die Brache heutzutage schon ist. Zusammenfassend, Schluff- und Lehmböden halten mehr Wasser für Pflanzen zur Verfügung wie Sandböden. Die Infiltration von diesem Wasser wird durch die Regenfälle, ihre Verteilung und die Bodenbeschaffung bestimmt. Die Regenfälle können wir nicht beeinflussen, aber die Bodenbeschaffung teilweise schon. Wir sollten deshalb die Aufgabe der Bodenbedeckung im System der Direktsaat ernst nehmen und so gut wie möglich eine langfristige Fruchtfolge anstreben. Dazu gehört eine gute Unkrautkontrolle in der Brache, um nicht das schwer ersparte Wasser vom Unkraut verbrauchen zu lassen, sondern es unserer Anbaukultur zur Verfügung zu stellen.
Der Landwirt, eine Produktion von Radio ZB30 und der Stiftung Ideagro.